Habt ihr schon mal ein Einhorn gesehen? Nein? Warum auch? Habt ihr einen Fitness-Tracker? Bessere Frage. Möglicherweise schon. Der könnte verhindern, unter Umständen, dass ihr euch in ein Einhorn verwandelt. Herzlich willkommen in Data seinem Hals zu einer kleinen Solo-Episode, in der ich euch über eine Kurzgeschichte erzählen möchte. Die Kurzgeschichte: Es war einmal ein Tier von Stephen Donaldson, auf Englisch im Original Mythological Beast. Und was das mit dem Fitness-Tracker zu tun hat, beziehungsweise warum ein Einhorn und ein Fitness-Tracker irgendwie zusammengehören, ja, das erfahrt ihr dann jetzt hier, wenn ihr dran bleibt. Ich bin neulich tatsächlich mal gefragt worden, ob ich einen Fitness-Tracker habe. Das klingt jetzt so, ich bin tatsächlich gefragt worden, unglaublich, wer macht denn sowas? Für mich war das tatsächlich eine unglaublich, wer fragt denn sowas? Ihr wisst doch, dass ich sowas nicht habe, Frage. Aber warum ist das eigentlich so selbstverständlich? Weder meine Empörung, meine innere, der innere Empörling über die Ungeheuerlichkeit dieser Frage, noch die Selbstverständlichkeit, mit der ich das gefragt worden bin, noch die Frage selbst, sind selbstverständlich. Viele Leute haben einen, ich habe keinen, ich werde wahrscheinlich auch nie einen haben. Ich möchte jetzt gar nicht mal als übertrieben technologiefeindlich mich hinstellen. Eine latente Technologie-Skepsis ist wahrscheinlich mehr als ausgeprägt vorhanden, aber es ist nicht so, dass ich der Technologie im Allgemeinen feindlich gegenüberstehe. Nun ist es aber auch so, dass ich mir die Vorstellung, so ein Ding um das Handgelenk gewickelt zu haben, das Erste, was ich mir dabei immer denke, wenn ich das sehe, das schnürt doch die Blutzirkulation ab. Wenn dieses Gummiding so straff um mein Handgelenk sitzen muss, dass es mein Pulsschlag messen soll und alles andere, dann das kann nicht gut sein. Das engt mich ein. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Alles, was ich jetzt sage, ist auch vollkommen subjektiv. Ich möchte das nicht als irgendwie allgemein hinstellen, sondern aus meiner unzureichenden Erfahrung. Ne? Reine Vorstellung. Dann weiß ich aber auch, zumindest aus den Erzählungen anderer, dass so ein Fitness-Tracker einem ständig irgendwelche Nachrichten gibt. Du musst jetzt aufstehen, du musst dich mehr bewegen, du hast heute noch nicht so und so viele Schritte gemacht. Du sitzt schon zu lange, denke ich mir, ja, das ist gut, aber danke Mama, nur kannst du mich mal in Ruhe lassen? Weil kriegen das dann ständig mit, ich habe mich heute noch gar nicht genug bewegt. Ja, dann beweg dich halt, dann sitzt hier nicht rum, das kriegst du auch selber raus. Das muss man doch eigentlich selber wissen. Gut, tut man aber nicht, ich ja auch nicht. Das ist auch viel zu viel. Mich hat neulich... Mein Therapeut hat mir vorgeschlagen, ging um das Thema ADHS, um das Thema, wie plant man so den Alltag, wie kriegt man das hin, strukturierter in den Alltag zu gehen. Es gibt dann eine App auf dem Handy für Leute mit ADHS entwickelt, die in regelmäßigen Abständen so eine Art Ping von sich gibt. Das klingt jetzt so, also dieses futuristische Ping, wie halt so ein Handy halt ständig sowieso ein Ping oder ein Klick oder ein Beep oder ein irgendwas von sich gibt, das mich dann akustisch daran erinnern soll, du hast ja noch irgendwas vor und bleib heute mal bei der Sache oder so. Das soll also den so einen Impuls geben. Keine Angst, wir sind beim Thema. Das führt alles zu dem Einhorn hin und zu der Kurzgeschichte. Nicht wundern. Und dieses akustische Signal soll einem in regelmäßigen Abständen daran erinnern, dass man noch was vorhat, dass man strukturiert vorgehen soll und dass man nicht abschweift in irgendwelche Richtungen. Das ist bei ADHS ja wirklich eine sehr große Möglichkeit, dass man ständig irgendwas anderes macht, als man eigentlich vorhat. Dass man in die Küche geht und unterwegs vergessen hat, warum man in die Küche gehen wollte. Das passiert mir 20, 30 Mal am Tag gefühlt, vielleicht zweimal oder einmal, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich an wie sehr, sehr, sehr oft. Ich gehe sehr viele Wege, doppelt und dreifach, weil ich es dann schon einfach nicht mehr weiß oder weil ich dann unterwegs irgendwas anderes mache, was ich plötzlich sehe, da hängt ein Bild schief, ach, das Bild könnte ich neu aufhängen. Ach, guck mal, ich habe vergessen, auf dem Bild, wenn es selber gemalt ist, den Schutzlack aufzutragen. Das könnte ich jetzt noch schnell machen. Und in der Zwischenzeit habe ich vergessen, dass ich eigentlich in die Küche gehen wollte, um mal zu schauen, ob meine Pizza mittlerweile schon angebrannt ist, was sie dann ist. Und so ein Ping in regelmäßigen Abständen soll mich daran erinnern und mich vor allem motivieren, mir den Impuls geben, so einen Impuls von außen, zack, oh, da ist noch was. Mich würde ein regelmäßiges Ping in den Wahnsinn treiben. Ich habe das auch sofort abgeschmettert, in ziemlich deutlichen Worten. Das geht gar nicht, das kommt auf keinen Fall in Frage, weil es mich wirklich stressen würde, wenn ein elektronisches Gerät zusätzlich zu den elektronischen Geräten, die ja ohnehin schon um mich rum sind und die mir sowieso schon ständig irgendwie irgendwas akustisch sagen, das musst du jetzt machen, geh mal ans Telefon, da will jemand was von dir. Du hast eine Nachricht bekommen, du hast noch eine Nachricht bekommen, du hast noch eine Nachricht bekommen. Guck mal, in der WhatsApp-Gruppe hat irgendjemand auf irgendwas reagiert, das musst du jetzt bemerken. Geh mal da rein, schau dir die neuen Babyfotos von deinem Schwager an oder sowas. Und es kann mich wirklich, wirklich stressen, dieses ständige Reagieren müssen, weil für mich als mit ADHS ist es dann auch ein ständiges Reagieren. Es ist heute eine ADHS-Folge, merke ich gerade. Herzlich willkommen in der Nabelshow. Ihr habt Data sein Hals eingeschaltet und jetzt kriegt ihr die Nabelshow. So sieht das jetzt einfach mal aus, tut mir leid. Zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern bin, mein Vater hat die Benachrichtigungen in seinem Handy nicht groß eingestellt. Da pinkt andauernd alle Minute irgendwas, weil er das nie richtig eingestellt hat und der wegen allem Möglichen benachrichtigt wird. Und den stört das nicht. Und mich und meine Mutter auch treibt das fast in den Wahnsinn, weil wir halt ständig dann darauf reagieren. Oh, da ist irgendwas, da muss man jetzt mal und so. Und das ist etwas, also für mich ist dieses ständige Bereitschaftssignal, bereit sein müssen, reagieren müssen, ganz furchtbar. Das setzt mich unwahrscheinlich unter Stress. Ich habe schon die Benachrichtigungen auf meinem Handy dementsprechend so eingestellt, dass ich wirklich nur noch von den Dingen benachrichtigt werde, von denen ich wirklich will, dass sie mir was benachrichtigen. Das sind wenig Dinge und ich habe den Ton auch so eingestellt, dass ich nicht in allen Situationen den Ton hören kann. Wenn ich zum Beispiel im Straßenverkehr auf dem Fahrrad unterwegs bin, dann wäre das sehr schlecht, wenn ich diesen Ping-Ton laut höre. Ich habe den so eingestellt, dass es ein Klicken, dieses Klickgeräusch kennt ihr wahrscheinlich auch alle, habt ihr auch alle auf eurem Handy. Aber das höre ich nicht, wenn ich im Straßenverkehr unterwegs bin, damit ich nicht unwillkürlich in meine Tasche greife und mein Handy raushole. Ist mir schon passiert. Ich hätte da schon beinahe Unfälle gebaut. Muss man also auch, ich weiß nicht, wie einzigartig das jetzt für mich persönlich in meiner Situation oder generell für ADHSler ist oder auch für andere Leute. Ich bin mir relativ sicher, dass auch viele andere Leute ständig auf ihre Electronical Devices reagieren. Ich sehe die Leute ja ständig mit ihren Handys rumlaufen, auf ihre Handys starren. Das kann nicht sein, dass die das machen, weil sie alle ADHS haben, sondern möglicherweise lassen sich wirklich viel zu viele Leute viel zu stark von ihren Geräten bestimmen, was sie so zu tun haben. Auch mein Klingelton ist mittlerweile, ist ein schöner Klingelton, das ist der Neil Hefti Batman, das Neil Hefti Batman Intro, das höre ich sehr gerne. Es ist aber so, von der Frequenz her, von der Tonhöhe her, dass ich es auch nicht höre, wenn gerade Rabatz um mich herum ist. Also Straßenverkehr. Es ist tatsächlich wirklich was ganz Wichtiges für mich, dass ich im Straßenverkehr nicht an mein Handy greife. Das heißt, wenn ich gerade auf dem Fahrrad unterwegs bin, kriege ich nicht mit, wenn jemand was von mir will, sondern reagiere, wie sich das eigentlich auch gehört, dann mit der Verspätung, wenn ich irgendwo dann vom Fahrrad absteige, der erste Griff immer in die Tasche, hat da irgendjemand mich angerufen, weil jemand was von mir, ganz furchtbar, wie einen das komplett in Beschlag nimmt. Oh, will die Welt wieder was von mir? Oh ja, sie haben 300 verpasste Anrufe und 3000 Nachrichten aus diversen Chatgruppen bekommen. Nein, das nicht, aber so, naja. Und nun ist die Vorstellung, dass ich, diese App habe ich direkt abgeschmettert. Das geht nicht, das will ich nicht. Ich bin Vor Jahren war ich in der Reha und hatte direkt am Anfang, vielleicht habt ihr das damals in der Nabelshow auch die Folge noch gehört, das Problem, dass ich, um diesen Zeitplan besser einhalten zu können, um nicht ständig auf die Uhr schauen zu müssen, den Fehler gemacht, mir den Tagesplan auf den Kalender meines Handys einzutragen, sodass ich, um die Strecken im Haus, weil ich sie noch nicht einschätzen konnte, besser zurücklegen zu können, weil ich kannte das aus einer anderen Reha, wenn man da zu spät losmarschiert und der Ort, wo man hin muss, wo die Therapie oder die Sitzung oder das, weiß nicht was, Gespräch stattfindet, ist im dritten Stock und man ist gerade im Erdgeschoss, und dann schafft man das unter Umständen nicht rechtzeitig und hetzt sich ab. Also habe ich mir mein Handy so eingestellt, dass ich immer 10 Minuten vor allem einen Ping bekommen habe. Und dieses Ping den ganzen Tag, immer im Halbstundentakt, weil das am ersten Tag alles so Einführungsveranstaltungen waren, immer eine halbe Stunde lang ging, wo mir gezeigt wurde, hier und hier müssen Sie da lang gehen, das und das ist hier, das ist da, da kriegen Sie das und das. Ich war am Schluss so gestresst von diesem ständigen Ping, dass ich keine ruhige Minute mehr gönnen konnte. Selbst wenn ich die Zeit hatte, mich jetzt mal so eine halbe Stunde ins Café zu setzen und einen Kaffee zu trinken oder was zu essen, das ging alles nicht. Das habe ich nicht mehr geschafft, weil ich durch die ständige Bereitschaft, auf das Signal meines Gerätes zu hören, so gestresst war, dass ich am Nachmittag vollkommen unterzuckert die Treppe runtergefallen bin, weil ich einfach nicht mehr, einfach total zu konfus war. Und dann war das erste Wochenende und die erste Woche waren so fast gelaufen und ich bin auf Krücken rumgehumpelt und habe daraus gelernt, das Ganze etwas ruhiger anzugehen. Das ist wirklich eine sehr, sehr lehrreiche Erfahrung gewesen seitdem. Das war vor 3 Jahren und seitdem habe ich tatsächlich, seit diesem Vorfall, die Benachrichtigungen auf meinem Handy massiv eingeschränkt, damit mir, also nicht so ein spezieller Vorfall nicht nochmal passiert, mein Gott, Treppe runterfallen, weil das Handy einständig benachrichtigt, das ist schon sehr speziell, aber generell dieser Stressfaktor, den ich mir nicht, einfach nicht noch zusätzlich ständig geben wollte. Hätte ich jetzt so einen Fitness-Tracker ums Handgelenk, der mir auch ständig sagt, du musst aufstehen, das würde mich auch, also die Vorstellung allein stresst mich schon wahnsinnig. Die finde ich ganz furchtbar. Es ist wirklich eine, also mal von dem Gefühl, Gummi ums Handgelenk zu haben, ich habe das ja schon bei mir im Fitnessstudio, habe ich ja schon so ein blödes Gummiarmband, wo man dann so an die Monitore dran halten muss, damit mein Plan aufgerufen wird. Wach, ich hasse dieses Gefühl. Und ja, Moment, ich wollte zum Fitness-Tracker. So, ich rede schon viel zu lang über den ganzen Quatsch. Und dieser Fitness-Tracker würde mich in den Wahnsinn treiben. Ich will das so gar nicht. Es war der liebe Gregor, der mich das gefragt hat. Und das Witzige ist, als ich Gregor kennengelernt habe, hatte er so einen. Er sucht gerade nach einem neuen Fitness-Tracker und will sich jetzt, er hat mir da was, allein die Beschreibung dieses Dings, Smartwatch, Herren, Damen. Ja. Und wenn ich jetzt kein Herr bin, sondern ganz simpler Prolet, dann darf ich das schon nicht. Und Damen, wie viele Damen kenne ich? Das sind Damen anwesend. 1,57 Zoll HD Fitnessuhr mit Telefonfunktion. Noch schlimmer, da werde ich von dem Ding auch noch angerufen. 2025 Fitness-Tracker 110 plus Sportmodi. Was heißt denn 110 plus Sportmodi? Heißt dieses Ding hat mehr als 110 Sportmodi? Und was sind Sportmodi? Schrecklich. Smartwatch Fitnessuhr mit SPO2. SPO2 Herzfrequenz. SPO2, merkt euch das. Es ist wichtig, dieses SPO2. Das raubt mir den Verstand. Was ist SPO2? Das weiß ich nicht. Herzfrequenz, Schlafmonitor. Ich muss das Ding beim Schlafen tragen. Igitt. Schrittzähler, Smartband für Android, iOS. Boah. Wenn ich das schon lese, habe ich so das Gefühl, dass sich das, sowas möchte ich nicht an meinem Körper haben. Das ist, an meine Haut kommt nur Wasser und Fahr. Nein, wie hieß die Werbung? Nee, egal. Boah. Ah, sowas will ich nicht. Das Witzige ist, als ich Gregor kennengelernt habe, hatte er einen. Das war damals auf der Timelash. Also, da haben wir uns tatsächlich zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich hatte Bluthochdruck, er hatte musste auf seinen Puls achten und hatte seinen Fitness-Tracker. Und ich hatte ihn tatsächlich damals gefragt, wie das so ist mit so einem Fitness-Tracker. Und innerhalb von Minuten haben wir uns über unsere diversen Krankheiten und Wehwehchen ausgetauscht. Auf der Doctor Who-Convention, um uns herum, unser Lieblingshobby. Und wir haben uns mit unserem eigenen Lieblingshobby beschäftigt, wie das so ist mit alten Männern. Und nun will er sich eine neue kaufen und fangt ausgerechnet mich. Na gut, aber... Nein, lieber Gregor, ich habe keinen Fitness-Tracker, das weißt du mittlerweile auch. So, jetzt sollte ich mal langsam, aber sicher, keine Ahnung, ob hier noch irgendjemand zuhören will, der sich für Science Fiction interessiert, zu der Kurzgeschichte kommen, die ich eigentlich, und es führt alles dahin, keine Angst, es hat tatsächlich was mit Fitness-Tracker zu tun, die Geschichte von 1979 hat die Sache mit dem Fitness-Tracker schon sehr, sehr, sehr schön hervorgesehen. Also wie gesagt, ich sag's nochmal, von Stephen R. Donaldson, die Kurzgeschichte Es war einmal ein Tier, englisch Mythological Beast. Ich habe die hier in einer Kurzgeschichtensammlung aus dem Heine Verlag gefunden, die ich schon seit den 90ern hier bei mir rumfliegen habe und gerade mal Lust hatte, ein bisschen drin zu schmökern, weil ich Zeit hatte, so ein paar kleine, zum Einschlafen, so ein paar eine Kurzgeschichte lesen, dann bin ich und seitdem liegt dieses Buch hier so bei mir rum und als ich das neulich, keine Ahnung, beim Frühstück oder irgendwo anders war, habe ich diese Nachricht bekommen, da hatte ich dann gerade in dem Buch gelesen. Das Buch heißt, hat den Titel Gefährliche Possen, Erzählungen von Terry Pratchett, Douglas Adams und anderen, herausgegeben von Peter Heining im Heine Verlag. Ich sage das deswegen, noch gerade Ausgabe von 1998, weil ich ein oder zwei Textstellen vorlese und da möchte ich dann natürlich das Zitaterecht einhalten. Ich habe keine Rechte ansonsten an dem Werk, aber um es zu zitieren, werde ich aus dem Werk und aus dieser Ausgabe ein paar Stellen vorlesen, falls ihr ja, das auch interessiert. Dieses Buch kriegt man garantiert noch antiquarisch. Ich finde es schön, es macht Spaß. Es sind sehr fantastische Science-Fiction-Geschichten, also nicht so die klassische Science-Fiction, sehr humoristische Science-Fiction und auch Fantasy-Geschichten. Also es ist sehr, sehr gemischt. In denen Terry Pratchett, Douglas Adams, Brian Aldiss, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Stephen Donaldson, Ray Bradbury, Larry Niven, Fritz Leiber, H.G. Wells, Arthur C. Clarke, Ursula K. Le Guin und andere sehr schöne Kurzgeschichten geschrieben haben. Also wenn man sowas mag, lohnt sich das für ein paar Euro antiquarisch irgendwo zu besorgen, so ein bisschen drin schmökern, macht auf jeden Fall Spaß. Die Kurzgeschichte Es war einmal ein Tier ist auch im Band Tochter der Könige erschienen. Das sind Kurzgeschichten, die nur von Stephen R. Donaldson stammen. Weil ich den Schreibstil mag, habe ich mir das tatsächlich gerade mal bestellt. Auch antiquarisch für ein paar wenige Euros. Ist allerdings noch nicht angekommen, aber mich hat das interessiert. Stephen Donaldson ist eigentlich Fantasy-Autor, hat sich aber auch mit Science-Fiction beschäftigt. Und das hier, was ich euch heute vorstelle, ist eine Science-Fiction-Geschichte mit einem ganz starken Fantasy-Einschlag. Denn wie gesagt, es geht um einen Mann, der sich in ein Einhorn verwandelt. Stephen Donaldson ist Fantasy-Autor und bekannt dürfte von ihm sein Fantasy-Zyklus, wie heißt er? Bekannt heißt jetzt in dem Fall, ich habe ihn auch noch nicht gelesen, sonst wüsste ich es auswendig. Die Chroniken von Thomas Covenant, dem Zweifler. werde ich mir, es ist auch auf meiner Leseliste, das ist auch eine, da hat er so ein bisschen die Sword and Sorcery Fantasy, der ist ja auch schon, Stephen Donaldson ist auch schon älteren Semesters, der ist 1947 geboren, lese ich hier gerade, und hat, ja, wie schon vermuten lässt, in den 70ern und 80ern viel geschrieben. Also schon klassische, das ist so die Zeit, wo so die klassische Fantasy- und Science-Fiction-Literatur gerade so in die Richtung ging, schon oder nicht gerade so, schon seit einer Weile auch in die Richtung ging, stark in humoristische oder in etwas originellere Bahnen gelenkt zu bekommen. Und da hat er dann den Anti-Helden Thomas Covenant erfunden. Das ist der Anti-Held Thomas Covenant, der Zweifler, ist ein Leprakranker. Ein leprakranker Autor, der in unserer Zeit, in unserer Welt lebt, dort mit Anfeindungen und Abgrenzungen und konfrontiert wird durch seine Krankheit und sich dann in Phasen der Bewusstlosigkeit in eine Fantasy-Welt flüchtet, wo seine Lepra dann scheinbar kein großes Problem mehr ist, oder wie genau das dann dort aussieht, ob er dort immer noch Lepra-krank ist oder ob die Lepra magischerweise verschwindet, bis er plötzlich wieder zurückkommt, weiß ich noch nicht, aber ich werde tatsächlich mal schauen, weil mich das sehr, sehr interessiert. Dieses, das werde ich also auch lesen, das erste Werk ist, das erste Buch dieses Zyklus ist Lord Fowl's Fluch, Lord Fowl's Bane. Bin ich tatsächlich schon sehr gespannt darauf. Hin und wieder lese ich nämlich auch gerne mal schöne alte Fantasy. Ich bin sonst immer eher auf Science Fiction ausgewiesen, auch wenn es darum ums Lesen geht, war ich immer mehr für Science Fiction zu haben als für Fantasy. In dem Fall reizt es mich einfach mal. Donaldson hatte eigene Erfahrungen, was das angeht. Seine Eltern waren in Indien in Missionarstätigkeit zu tun, und dadurch ist er auch tatsächlich mit Leprakranken in Berührung gekommen und hat also das kennengelernt, ein interessanter Ansatz, muss ich auch sagen. Finde ich nicht schlecht. Und das passt auch zu der Geschichte, die ich da heute habe. Die Angst vor, die Thomas Covenant erlebt, der anderen, die Angst der anderen vor ihm, die Angst vor ihm, dem Kranken, dem Aussätzigen, die Abgrenzung, die Ablehnung und auch die Anfeindung. All das wird hier in der Geschichte Es war einmal ein Tier auch schon mal aufgezeigt. Kommt vor, nur dass, jetzt müsste man noch Sätze bilden können, auch schon kommt mal vorgezeigt, ja genau. Nur dass der Leprakranke hier ein Einhorn ist. Dass es hier in einer Geschichte um einen Mann geht, um Norman, der sich in ein Einhorn verwandelt. Ich hätte jetzt vielleicht schon mal Spoiler warnen sollen, aber ich glaube, bei einer Kurzgeschichte ist das für sie so alt, ist ein bisschen überflüssig. Das sollte eigentlich klar sein, was ich euch da erzähle. Außerdem ist das ziemlich schnell erkenntlich, wenn man die Geschichte liest. Es geht dabei um Norman, der in einer Zukunft lebt, die in etwa so 100 Jahre von jetzt, beziehungsweise 100 Jahre von 1979, also das ist irgendwo Mitte, Ende des 21. Jahrhunderts stattfinden dürfte, wer weiß noch länger, keine Ahnung, es ist schwer zu sagen. Und diese Gesellschaft ist sehr stark kontrolliert. Die Menschen sind kontrolliert, die Menschen sind sicher, die Menschen sind gezähmt, durch Technologie gezähmt, denn jeder Mensch trägt an seinem Handgelenk ein Biometer, implantiert. Es ist kein Gummiarmband, das man einfach abnehmen kann, sondern der Fitness-Tracker ist ins Handgelenk implantiert. Der Biometer heißt das hier. Das ist tatsächlich der ganzen Funktion nach schon wirklich ganz stark die Funktion des Fitness-Trackers. Denn dieses Gerät erinnert ihn erinnert Norman wie alle anderen Menschen auch daran, aufzustehen, ins Bad zu gehen, richtig zu essen, wenn man zu schnell kaut, langsamer zu kauen, damit man besser verdaut, nicht so schnell zu essen. Jetzt musst du aufstehen und zur Arbeit gehen. Jetzt musst du trink noch ein Glas Saft. All das, hier geht's gut. Immer der erste Blick, den die Menschen machen morgens, ist immer auf ihr Handgelenk, auf das Biometer, das ihnen immer erstmal in beruhigender Schrift sagt, es geht dir gut, es geht dir gut. Ich lese mal kurz den ersten Absatz vor, weil der tatsächlich auch nicht ganz unwichtig ist. Eigentlich sollte ich die Inhaltsangabe machen, weil es ein bisschen durcheinander jetzt gerade geraten. Ich lese mal kurz vor. Norman war ein gegen alles vollkommen abgesicherter, vollkommen normaler Mann. Er lebte mit seiner Frau und seinem Sohn zusammen, die beide gegen alles vollkommen abgesichert und vollkommen normal waren, in einer vollkommen normalen, vollkommen sicheren Welt. Sein ganzes Leben lang war es so gewesen. Als er daher an jenem Morgen aufwachte, erschien ihm alles wie immer vollkommen in Ordnung. Er hatte nicht die leiseste Ahnung dessen, was bereits begonnen hatte, in ihm vorzugehen. Das ist der erste Absatz und der letzte Satz wirkt ein bisschen plump. Denkst du, oh ja, hätte man das nicht ein bisschen eleganter einführen können? Da weiß man doch schon direkt, was los ist, aber es ist eine Kurzgeschichte. Da hat man jetzt nicht, eine Kurzgeschichte muss relativ schnell auf den Punkt kommen. Die muss schnell anfangen und schnell enden. Wenn du bei einer Kurzgeschichte erstmal kapitellang die Geschichte aufbaust, brauchst du zu lang. Du musst also so einen Punkt, eine Möglichkeit finden, schnell reinzukommen. Deswegen dann so ein Satz wie, er hatte nicht die leiseste Ahnung dessen, was bereits begonnen hatte, in ihm vorzugehen. Ja, kann man dann machen. Und diese Einführung, ein vollkommen normaler Mann, alles vollkommen normal, er heißt ja schon Norman. So, Norm Peter, das ist nicht aus Cheers, sondern Norman, ein vollkommen normaler Name, ein ganz, ganz unpoetischer, unmusischer Name, Norm, der Name drückt ja schon Normen, da steckt das Wort Norm drin, drückt ja schon Normalität aus, der Norm entsprechend. Also das hier ist kein besonderer Mensch, der ist so normal wie alle anderen, es ist er nicht. Es gibt Dinge, die ihn unterscheiden, aber eigentlich ist er normal, er ist angepasst, lebt in einer angepassten Welt und ein angepasster Mensch in einer angepassten Umgebung. Alles ist normal, alles ist sicher, er ist nicht gefährlich, er ist nicht außergewöhnlich, alles ist normal. Das finde ich schon so schön, weil das so eine also erstmal mag ich diese Formulierung, diese Wiederholung immer vollkommen abgesichert, vollkommen normal, dieses Wort vollkommen, vollkommen. Es ist alles richtig vollkommen, vollständig sicher. Da gibt es keinerlei Möglichkeiten für Zweifel, keine Ungewissheiten. Vollkommen normal, vollkommen sicher. Diese Wiederholungen allein, die lullen einen schon so ein. Die zeigen schon so die Monotonie in seinem Leben. Es ist eine Monotonie der Beruhigung. Es ist alles vollkommen normal, es ist alles vollkommen sicher. Es geht dir gut, es geht dir gut, es geht dir gut. Der erste Blick auf das Biometer sagt dir immer, es geht dir gut, es geht dir gut. Ob es jetzt stimmt oder nicht, ist dahingesagt, denn das Biometer hat die Funktion, Menschen zu beruhigen, wie wir später noch erfahren werden. Norman schaut also auch jeden Morgen, wenn er von dem Biometer geweckt wird, was nicht akustisch geschieht, sondern tatsächlich es geschieht akustisch. Das Biometer gibt Töne von sich, auf die sein Unterbewusstsein reagiert. Er ist konditioniert, also das Biometer gibt Töne von sich, er wacht auf, es gibt Töne von sich, er geht zu seinem Auto, setzt sich ins Auto, fährt los. All diese Dinge, die er macht, es gibt Töne von sich und konditioniert wie ein pavlovscher Hund, macht Norman alles, was das Biometer ihm sagt. Wenn das Biometer ihm sagt, es geht dir gut, ist Norman beruhigt, denn das Biometer hat ihn beruhigt, hat ihm ja gesagt, dass es ihm gut geht. Also warum sollte es ihm nicht gut gehen? Dummerweise entdeckt Norman eines Morgens im Badezimmer an seiner Stirn eine Beule, die da vorher noch nicht da war. Sein erster Blick fällt auf das Biometer und das Biometer sagt, es geht dir gut. Er sagt, oh ja, na gut. Und was ist mit der Beule? Es geht dir gut. Aber da habe ich eine Beule auf der Stirn. Alles ist normal. Die Beule ist nichts Besonderes. Es geht dir gut. Ach ja, na gut. Diese Beule, die eher wie ein Ansatz eines Horns oder eines Geweihs aussieht, wächst zusehends. Und Norman wird unruhig, auch wenn das Biometer ihm ständig versichert, dass alles normal ist und alles gut ist. Seine Frau findet das auch erstmal seltsam, aber auch sie, erster Blick auf ihr Biometer, zweiter Blick auf sein Biometer, alles ist gut, alles ist normal. Norman geht zur Arbeit, aber da ist dieses Horn auf seiner Stirn. Also fragt er, ob er das nicht doch untersuchen lassen will, kann, das Biometer. Er möchte einen Termin bei einem Arzt. Es geht ja gut. Ja, aber ich hätte gern einen Termin bei einem Arzt. Ich habe etwas auf der Stirn. Ja, du hast einen Termin bei deinem Arzt. Geh ins medizinische in die medizinische Hauptverwaltung. Du bist heute von der Arbeit entschuldigt. Du hast einen Termin bei Dr. So-und-so im Zimmer so-und-so und so-und-so. Diese Welt ist so vereinheitlicht, dass er, obwohl er noch nie in diesem Gebäude war, wie so gut wie überhaupt noch nie irgendjemand in diesem Gebäude war, weil die Menschen nicht mehr krank werden, das ist interessant, das Biometer verhindert, dass die Menschen krank werden, also es ist nicht nur beruhigend, sondern scheinbar werden sie auch dann nicht mehr dadurch krank, weil sie keinen Stress mehr haben. Und vielleicht ist es das, die Menschen haben keinen Stress mehr und werden nicht mehr krank dadurch. Wäre schön, wenn das so wäre. Aber es würde tatsächlich also so ganz verkehrt ist es nicht. Sehr viele Krankheiten und Gebrechen, die wir haben, würden sich dadurch, dass wir keinen Stress mehr empfinden und ruhiger werden, durchaus verhindern lassen. Auf jeden Fall kommt er in dieses Krankenhaus. Er findet sich sofort zurecht und das Krankenhaus ist wie alle offiziellen Gebäude genauso gleich aufgebaut, sind alle gleich strukturiert, gleich aufgebaut, wie die öffentliche Bibliothek, in der er arbeitet, auch das Krankenhaus. Also findet er, oder die medizinische Hauptverwaltung, also das ist, findet er sofort den Weg dahin, stellt fest, im Vorzimmer sitzt eine junge Frau, im Vorzimmer des Arztes ist eine junge Frau, die überhaupt nicht weiß, was sie machen soll, die, seit sie da angefangen hat zu arbeiten, noch nie mit Patienten zu tun hatte, überhaupt nicht weiß, was sie machen soll, vollkommen überfordert ist von der Situation und eingestehen muss, dass sie nicht lesen kann. Sie kann lesen, was auf ihrem Biometer steht, das kann sie, aber darüber hinaus kann sie nicht lesen. Sie kann also die Anweisungen auf ihrem Schreibtischcomputer nicht lesen. Auch das ist in dieser Welt vollkommen normal. Man lernt nicht mehr lesen, es sei denn, man braucht das für den Beruf. Glücklicherweise hat Norman so einen Beruf. Er arbeitet in der Bücherei, in der staatlichen Bücherei und muss dort durch seine Tätigkeit, musste er lesen lernen. In dem Fall ist es für ihn ein Glück, denn der Arzt, eine KI, der ihm die absonderlichsten, absurdesten Diagnosen gibt. Norman betritt das Büro des Arztes, das komplett mit Staub bedeckt ist, weil irgendjemand die Reinigungseinheit versagt hat und das niemand gemerkt hat. Und das ist so voller Staub, dass in dem Moment, wo Norman sich hinsetzt, der Staub aufgewirbelt wird und er hustet. Und der Arzt sagt, Sie scheinen einen Husten zu haben. Sie sind erkältet. Nein, das ist der Staub. Aha, der Staub. Ja. So. Norman niest. Ah, Sie scheinen einen Schnupfen zu haben. Sie sind doch erkältet. Nein, das ist der Staub. So. Ja, der Staub. Norman berichtet von dem Horn, das auf seiner Stirn wächst. Der Arzt beruhigt ihn. Alles ist gut. Gehen Sie wieder zur Arbeit, lassen Sie sich von der Sprechstundenhilfe weitere Instruktionen geben. Und zum Glück stellt sich heraus, dass die Sprechstundenhilfe nicht weiß, was sie für Instruktionen geben soll, nämlich dem Patienten auf gar keinen Fall irgendwelche Instruktionen geben oder irgendeinen Einblick in seine Akten zu haben. Norman kann das aber, weil seine Arbeit ihn dazu gebracht hat, Computer bedienen und Texte auf Bildschirmen lesen zu können, findet recht schnell heraus, dass das, was er da hat, eine genetische Mutationsbildung ist, die bedenklich ist. Der Patient soll auf keinen Fall freigelassen werden. Er soll eingefangen werden, sicher verwahrt und ins Großkrankenhaus verbracht werden. Bevor die Sprechstundenhilfe irgendwas davon machen kann, weil bestimmte Worte kann sie dann doch erkennen, sagt ihr Norman, nein, das ist alles richtig, passen Sie auf, das muss man das und das und das machen, so und so, ich soll zur Arbeit gehen, nichts, ist alles gut, und löscht mal eben vor ihren Augen ihren kompletten Computer, was sie nicht mal versteht, weil sie in dieser Welt so angepasst ist, dass sie das nicht verstehen muss. Norman geht zur Arbeit, Norman verrichtet seine Tage wie üblich, nichts passiert, weil sein Besuch beim Arzt so erstmal keine Konsequenzen hatten, aber er verwandelt sich weiter. Das Horn wächst und er verwandelt sich nach und nach immer mehr in ein Einhorn. Und das ist auch wirklich eine interessante Verwandlung. Das wird wirklich auch schön und interessant beschrieben. Man kriegt jetzt nicht eine umfassende Beschreibung, wie das aussieht, sondern es wird Einzelheiten. Er schreibt, es wächst ihm ein leichtes Fell, das an den Handgelenken in Büscheln hervorwirft. Seine Handflächen werden härter, seine Hände kleiner. An den Handflächen wächst eine Verhornung. Ich möchte euch eine Stelle vorlesen, der ich ein bisschen vorspringe, wenn er später, denn es ist natürlich so, seine Frau, ihr fällt das auf, weil ihr Biometer sie aber kontrolliert und ihr sagt, sie soll das nicht bemerken. Norman sie aber, er wird wütend. Er wütend, dass seine Frau und sein Sohn diese für ihn so wichtige Veränderung, denn er spürt, dass es etwas Wichtiges ist, das ihnen vorgeht. Dass es etwas nicht Normales ist, dass es etwas Wichtiges, vielleicht sogar etwas Schönes, aber auf jeden Fall etwas Bedeutendes ist. Und seine Frau weigert sich ganz offensichtlich, das zu bemerken. Und das macht ihn wütend. Also packt er ihr Gesicht und sagt, schau mich an, schau mich an. Und sie verkrampft sich und ihr Gesicht verzieht sich in Krämpfen, wird rot und sie wimmert und jammert, bis er merkt, was er da gerade tut, was er ihr da gerade antut, lässt sie los. Sie sackt wie ein Häufchen Elend zusammen, ihr Biometer fängt an zu summen, es geht dir gut, es geht dir gut, es wird dir gleich besser gehen, gleich kommt jemand und hilft dir. Und Norman flüchtet aus dem Haus. Norman, der schon auf dem Weg war, selber zum Arzt zu gehen und sich zu stellen, ganz einfach, weil sein Biometer ihm das der automatisch ins Auto steigen wollte und sich selber einweisen wollte, ganz einfach, weil das Biometer wollte, der gerade im letzten Moment noch reagieren konnte und sein Auto noch schnell an den Straßenrand gelenkt hat. Das Auto, das natürlich eigentlich auch selbstständig fahren ist, aber er kann natürlich dann das Ziel eingeben, sieht zu, wie ein Krankenwagen vor seinem Haus hält und seine Frau abgeholt wird. Und auch sein Sohn und seine Frau sehen ihn später nicht mehr. Norman, der dann erstmal in der Bibliothek eine Suche startet, was eigentlich mit ihm los ist. Der das versucht privat zu machen, zu verschleiern, denn solche Suchanfragen sind natürlich vollkommen ungewöhnlich in einer Zeit, in der niemand mehr liest, in der niemand mehr auch nur weiß, wie das geht, fällt sowas auf. Und er stellt dem Computer die Frage, ich habe ein Horn auf meiner Stirn, ich habe weißes Fell und einen Schwanz. Er fährt auf die Weise dann auch, wie er sich langsam immer mehr verändert. Also das mit dem Schwanz zum Beispiel hat man bis dahin noch nicht erfahren und auf diese Weise erfährt man das. Es ist nicht nachlässig, sondern eigentlich raffiniert gemacht, weil diese Veränderung, mal wird sie beschrieben, da wird gesagt, sein Gesicht wird länger und sein, Seine Hände werden kleiner, seine Gelenke bilden sich um und es ist schwer für ihn zu gehen. Und manche Sachen erfährt man aber auch eher durch Zufall. Als dann später, er erfährt in der Bibliothek, dass er sich in ein Einhorn verwandelt. Ist erstmal verblüfft, aha, gut. Lässt sich alles Mögliche an Daten über Einhörner, mythologische, die Mythologie von Einhörnern vorlesen, wie Einhörner sind friedliche Tiere, können aber gefährlich werden, wenn sie in die Enge getrieben werden. Sie sind die Mythologie der Einhörner verbunden mit der Jungfrau Maria und können von einer ein Einhorn kann nur von einer Jungfrau gebändigt werden und ein Einhorn zu sehen bedeutet Frieden und kann Frieden bringen, kann aber auch Angst auslösen und was nicht alles, was so. Und dann kommt er auch auf die Idee, mal nachzufragen, wieso eigentlich sein Biometer. Also er merkt aber, dass sein Biometer nicht einverstanden ist, wenn er sich damit beschäftigt. Er muss sich dazu zwingen, schon die ganze Zeit, seit er beim Arzt war, nicht aktiv sich aufzuregen. Seit diesem Vorfall mit seiner Frau, als er sich so aufgeregt hat, traut er seinem Biometer nicht mehr. Er hat das Gefühl, sein Biometer, das bis dahin immer sein Freund war, er hat nie in irgendwas in Frage gestellt, was das Biometer gemacht hat. Das war selbstverständlich für ihn da, für ihn gut. Und nun kommt ihm langsam Zweifel, das Biometer ist vielleicht doch nicht sein Freund. Es ist möglicherweise dann doch sein Feind. Es kann sein, dass es ihn eben nicht einfach nur dafür sorgt, dass es ihm besser geht, sondern dass es ihn auch zu sehr kontrolliert. Und er stellt dann dem Computer die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass alle Menschen mit Biometern ausgestattet wurden? Das ist etwas, was er tatsächlich nicht weiß, denn in dieser Welt scheint es nicht üblich zu sein. Also es scheint nicht zum Allgemeinwissen zu gehören. Es gibt da scheinbar keine Geschichtsschreibung mehr. Menschen, die Interesse zeigen oder zu viel wissen, sind vielleicht nicht so leicht zu kontrollieren. Auf jeden Fall muss Norm das den Computer erst fragen. Und der Computer erklärt ihm dann, dass in dieser Welt 100 Jahre, 150 oder 200 Jahre zuvor, die Welt, die Gesellschaft am Abgrund stand. Also zumindest damalige Gesellschaft, die Wissenschaft, die Diagnose gemacht, diese Welt kann nicht mehr lange existieren, die Menschheit wird sich selbst zugrunde richten, wenn wir so weitermachen. Aggression, Kriege, Gewalt, all das wird eines Tages die Menschheit vernichten. Na gut, das ist ein klassisches Science-Fiction-Weltuntergangsszenario. Das Ende der Welt, die Menschheit vernichtet sich selbst, Apokalypse, Atomkriege, all das. Ganz übliches Szenario. Was ist der Auslöser dafür? Angst. Menschen haben Angst, also sind Menschen gewaltbereit. Angst macht Menschen gefährlich. Angst macht sie gewalttätig. Um die Gewalt abzuschaffen, Gewalt, Polizei, Militär, Kriege, all das ist in dieser Gesellschaft mittlerweile abgeschafft. Und um das zu bewirken, hat man den Menschen die Angst genommen. Und dafür hat das Biometer, der Biometer oder das Biometer? Ich sag mal der Biometer. Der Biometer gesorgt, der den Menschen die Angst nimmt, der sie beruhigt. Es geht ihr gut, es geht ihr gut, es wird kontrolliert. Sie müssen keine Angst vor Krankheiten haben, sie müssen keine Angst haben, dass sie nicht gesund leben, dass ihnen etwas Schreckliches passiert. Sie müssen keine Angst vor Ungewissheit haben. Ihr Leben ist kontrolliert, es ist geregelt, also nicht nur die biologische, medizinische Gewissheit, dass jeder aufkommende Schnupfen, jede Krankheit, Krebs, wer weiß, all das von dem Biometer rechtzeitig erkannt wird und verhindert wird, sondern auch die psychologische Beruhigung, die Konditionierung, ein ruhiger, friedlicher Mensch zu sein, weil man keine Angst vor Ungewissheit haben muss. Man weiß, wie der Tag abläuft, es passiert einem nichts Unvorhergesehenes. Also sind die Menschen ruhig, vollkommen normal, vollkommen sicher und von der Angst befreit. Und auch das macht das Biometer durch Suggestion, wie pavlovsche beruhigte Hunde. Vielleicht soll ich das ein pavlovsches Einhorn nennen. Data ist ein pavlovsches, nein. Wie pavlovsche Hunde. Und dafür sorgt das Biometer. Dummerweise in diesem Moment, als er das liest, sorgt der Computer dafür, geht der Computer auf Alarm. Denn diese Nachfrage hat einen Alarm ausgelöst. Danach durfte man offensichtlich nicht fragen. Und ab dem Zeitpunkt beginnt dann die Verfolgung. Norman leiht sich aus der Bibliothek noch eine Reihe von Büchern aus über das Einhorn, über die Mythologie des Einhorns. Sein Direktor, ebenfalls eine KI, ganz ähnlich wie der Arzt, bei dem er war, erlaubt ihm das großzügigerweise, das allein ist schon der größte Hinweis darauf, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, denn Bücher ausleihen ist strengstens verboten, genauso wie Bücher lesen unüblich ist, und allein das gibt Norman schon den Hinweis, hier wird gleich irgendwas Schlimmes passieren. Er macht sich also darauf, bereitet sich darauf vor, sich immer mehr in ein Einhorn zu verwandeln, und er bereitet sich darauf vor, verfolgt zu werden, was dann natürlich auch passiert. Irgendwann er liest weiter, er verwandelt sich immer weiter, irgendwann wird er müde, er isst nicht mehr richtig, er hört nicht mehr richtig auf sein Biometer. Das Biometer reagiert stärker und sagt ihm, du bist müde, du musst schlafen. Ach ja, ich muss schlafen. Bumm. Er schläft ein, weil das Biometer ihm das sagt. Es ist ein unruhiger Schlaf, in dem er dann plötzlich erwacht, was nicht vorgesehen ist, und feststellen muss, dass Menschen in seiner Wohnung sind, Menschen in Schutzkitteln, Menschen mit Strahlenwaffen, Menschen, die ganz offensichtlich Angst haben vor ihm und nicht wissen, wie sie auf ihn reagieren sollen. Wahrscheinlich sieht er zu diesem Zeitpunkt schon wirklich gefährlich aus. Er hat mittlerweile keinen kleinen Hornansatz mehr. Er hat schon ein deutliches Horn auf der Stirn. Er hat sich schon verändert. Und das ist die Textzeile, die ich jetzt eigentlich schon vor einer Weile vorlesen wollte, aber ich musste in der Geschichte erstmal dahin kommen. Sie brauchen keine Angst haben, sagte einer der Männer. Wir werden Ihnen nicht wehtun. Es wird Ihnen gleich wieder besser gehen. Es wird alles gut werden. Norman glaubte ihnen nicht. Er sah, wie die Männer die Strahlenpistolen umklammerten. Er sah, dass die Männer Angst hatten. Sie hatten vor ihm Angst. Er schnellte von der Couch hoch und sprang. Seine Beine waren ungeheuer stark. Der Sprung trug ihn über die Köpfe der Männer hinweg. Dabei stieß er gegen einen von ihnen. Blut drang aus der Stirn des Mannes, bespritzte seinen Kittel. Der Mann fiel zu Boden und rührte sich nicht mehr. Der Mann, der Norman am nächsten stand, feuerte seine Pistole ab. Doch Norman blockierte den hervorschießenden Strahl mit seinen harten, flachen Handballen. Die Finger krümmten sich zu einem Huf zusammen und er trat den Mann gegen die Brust. Auch er stürzte zu Boden. Und auch das ist wieder so eine Beschreibung, wie sich langsam sein Körper verändert. In solchen Formulierungen wie seine Finger krümmten sich zu einem Huf zusammen und er trat den Mann gegen die Brust. Also nicht er schlug den Mann gegen die Brust oder er boxte den Mann gegen die Brust, sondern er trat. Ein Pferd, ein Einhorn, tritt mit dem Vorderhuf zu und schlägt nicht mit dem Vorderhuf zu. Also in dem Moment, wo sich seine Finger, obwohl er noch kein volles Einhorn ist, er ist wahrscheinlich noch ein Mensch, der sich langsam in ein Einhorn verwandelt, wahrscheinlich auch kein schöner Anblick, sondern ein furchteinflößender Anblick. Wahrscheinlich ist der Anblick eines Einhorns, also eines Pferdes, eines sehr schönen Pferdes oder eines Tiers, das einem Pferd sehr ähnlich ist. Einhörner sind nicht wirklich Pferde, sie sind in der Regel als Paarhufer dargestellt, sie haben nicht diese Mähnenschweife, sondern einen langen Schwanz mit einem gebogenen Schwanz mit einem Schweif erst am Ende. Sie sind schlanker, zierlicher, sie sind aber auch wilder, schöner, aber sie sind ähnlich wie Pferden. Also der Anblick eines Einhorns dürfte wahrscheinlich weniger Angst machen, wieder weniger beunruhigend wirken als dieser Anblick eines Mannes, eines nackten Mannes, denn er hat sich auch ausgezogen, weil er gelesen hat, Einhörner sind nackt, also tragen keine Kleidung. Also hat er sich schon mal ausgezogen, weil er ja auch ein schönes Einhorn sein will und seinen Einhornkörper, seine Veränderung als etwas Schönes bereits wahrnimmt und als etwas Glückliches wahrnimmt und also auch da sehen also diese Männer, die zu ihm in die Wohnung kommen, die plötzlich merken, der Mann wacht auf, der nicht aufwachen darf, weil er ja eigentlich von seinem Biometer ruhig gestellt worden ist. Und der Mann sieht beunruhigend fremdartig aus, der sieht verwachsen und mutiert aus, der sieht absurd aus. Er hat aber noch nicht den Körper eines Einhorns, aber er hat schon, sein Körper ist verändert. Und das ist eben diese Formulierung, er hat seine Finger krümmen sich zu Hufe und er tritt zu. Das ist so eine kleine Stelle, aber ich finde die wirklich raffiniert. Man kann das überlesen oder man kann das vielleicht sogar für einen Fehler halten, aber ich bin der Meinung, dass Stephen Donaldson wirklich absichtlich und bewusst so geschrieben hat. Er hat sich genau überlegt, wie er was formuliert. Er hat sehr genau seine Formulierungen gewählt, um zu zeigen, dass Norman mehr und mehr zu einem Tier wird. Es war einmal ein Tier, zu einem Beast, einem mythological Beast. Ein Beast ist keine Bestie, kein Beast, sondern ein Tier. Norman flieht, er hat seine Bücher dabei, hat einen Beutel um den Hals hängen und er flieht. Er wird immer mehr gemieden von den Männern. Er schafft es, aus seinem Haus auszubrechen. Seine Wohnung ist zwar mit starken Metallbändern umgeben, die aus irgendeinem Grund wohl in der Wand schon waren. Er hat ihn noch nie gesehen, stellt plötzlich fest, seine Wohnung ist verrammelt. Starke Metallbänder verriegeln die Türen, aber die sind kein Hindernis für sein Horn, denn sein Horn ist stärker. Sein Horn zerbricht das stärkste Metall. Sein Horn ist Magnesium, nicht Magnesium, Wolfram, Diamanten, stark. Es ist das stärkste überhaupt. Diesem Horn kann nichts und niemand widerstehen. Er tötet immerhin auch mit dem Horn und den Hufen die Männer. Er ist stark. Mit seinem Huf kann er Tische und Möbel zertrümmern. Er will nicht töten. Es macht ihn traurig, dass er tötet. Aber er verteidigt sein Leben. Ein Einhorn, wenn es in die Enge getrieben wird, wenn es Angst hat, dann verteidigt es sich. Das ist auch hier wieder dieser Punkt. Die Männer haben Angst, die Männer schießen auf ihn, weil sie Angst haben. Norman hat Angst, das Einhorn hat Angst und dadurch wird das Einhorn gefährlich. Menschen, die Angst haben, werden gefährlich. Es ist gar nicht mal so eine dumme Botschaft. Ich finde die eigentlich ziemlich gut. Wir kennen das aus unserer Zeit. Menschen haben Angst vor anderem. Alles, was uns fremdartig erscheint, was uns ungewohnt ist, davor haben wir Angst. Vielleicht ist diese Angst nicht so deutlich spürbar, vielleicht ist diese Angst nicht so auf den ersten Blick als solche erkennbar, aber die Aggressivität, mit der viele Leute gegen alles vorgehen, was ihnen fremd ist, was sie nicht kennen, was in ihre Welt eindringt, was ihren Alltag in Frage stellt. Denn das ist das, was Norman als Einhorn hier für die Menschen darstellt. Er ist etwas Fremdes, was ihr Leben, ihren Alltag in Frage stellt. Also reagieren sie mit Aggressivität darauf. Sie reagieren aggressiv, weil sie Angst haben. Und sie wollen ihn beseitigen, sie wollen ihn sicherstellen, sie wollen ihn einfangen, sie wollen ihn einsperren oder sie wollen ihn töten. Sie wollen das, was ihnen Angst macht, beseitigen. Norman, der selber Angst hat, wehrt sich und wird auch dadurch gefährlich, weil das Einhorn ist so. Menschen sind so, Einhörner sind so. Das macht sie beide gemeinsam. Das Einhorn ist nur schöner dabei. Das ist schon der Unterschied, der große. Und ob das jetzt in unserer Gesellschaft das Fremde, vor dem sich Menschen fürchten, ob das jetzt Angst, dass das Fremde, dass das jetzt rassistische Gründe hat, Migration, oder ob das das Fremde der Gender-Wahnsinn ist. Die Menschen haben Angst vor Dingen, die ihre Welt in Frage stellen, die ihre Welt anders macht, als sie vorher sind. Das kann auch wirklich konkret sein. Das können Dinge wie Krieg sein, wirklich gefährliche Sachen. Das können Sachen wie Gewalt sein. Und das können aber auch ganz banale Dinge, sein, die einfach nur ungewohnt sind. Ich habe heute im Radio was gehört, dass jetzt die Namensregelung, das Gesetz geändert wird, das Ehepaaren bislang vorgeschrieben hat bei Doppelnamen, dass das Ehepaaren ab jetzt die Möglichkeit gibt bei Doppelnamen, dass beide Ehepartner den Doppelnamen tragen. Bislang war das immer nur, konnte nur einer der beiden Partner den Doppelnamen tragen und der andere hat einen Einzelnamen gehabt. Banal, simpel. Man denkt sich auch, was? Wie lange gibt es das jetzt schon? Doppelnamen? Wann wurde das eingeführt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wohl jetzt die harmloseste Nachricht, die ich seit langem gehört habe. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das auch für viele Leute, zumal sie, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade heiraten, eine wichtige Sache ist. Und ich bin auch sicher, so banal das jetzt für mich klingt, dass es eine Menge Leute gibt, die wahrscheinlich auch darüber jetzt mosern und meckern, einfach weil es ihre kleine, enge Welt in Frage gestellt hat. Die Dinge, die waren vorher immer so und jetzt auf einmal sollen sie anders sein. Und alles, was anders ist, das löst Furcht aus, das löst Angst aus. Die Existenzangst, wir definieren uns an dem, was wir wissen, was wir kennen, was unseren Alltag bestimmt und prägt. Das ist das, wovor wir Angst haben können. Und dann gehen wir ins Internet und schimpfen uns darüber aus, dass diese Leute, jetzt wollen die auf einmal so und so heißen, aber hätten die nicht so und so heißen können? Für uns war das doch auch immer gut genug. Das ging doch früher auch immer so. Warum soll das jetzt alles anders sein? Sowas in der Art. Ja, aber Angst ist natürlich auch noch was anderes. Es gibt, ich meine, die Angst vor Kriminalität zum Beispiel, das kenne ich jetzt hier auch in der Großstadt. Da weiß ich was aus einem ganz eigenen Beispiel, die Mischung aus Angst vor Kriminalität und Angst vor einer unerwarteten Situation, in der ich mich vor Kriminalität plötzlich fürchten musste, in Anführungszeichen. Als mir gestern die Fahrradkette abgesprungen ist, habe ich mich im Park auf ein Mäuerchen gesetzt. Erstmal entspannt, dann mein Fahrrad umgedreht und langs in aller Ruhe die Kette ammontiert. War ja schön, war ja ein Park. Plötzlich fällt mir auf, dass um mich herum kleine Plastiktütchen, leere Plastiktütchen liegen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich, als ich da eine Stunde vorher schon vorbeikam auf dem Hinweg, war da gerade eine Polizeirazzia zu Gange. Da dachte ich mir, ach scheiße, ja, das ist der Drogenumschlagplatz. Ist vielleicht gar nicht so gut, dass ich jetzt hier sitze, wo hier die Tütchen rumliegen. Wer weiß, am Ende hält jemand noch, dass das meine Tütchen sind, in denen halt die kleinen leeren Tütchen, wo die Drogen drin waren. Es kam dann auch plötzlich jemand vorbei, der sich an mir vorbei zu Boden bückt, um eine der Tütchen aufzuheben. Ganz offensichtlich war das einer der Dealer, der die leeren Tütchen aufgesammelt hat, um die nächsten Drogen da rein zu verpacken. In dem Moment bin ich total erschrocken und hatte Angst. Der hat mir nichts getan. Das ist auch ein Park, der jetzt nicht irgendwie, das ist kein krimineller, das ist jetzt kein kriminelles Viertel gewesen. Das ist ein ganz normaler Park. Aber seit ich in Köln bin, weiß ich, hier werden Drogen vertickt und wenn man da sitzt, wird man angequatscht. Und dieser plötzliche Moment, diese plötzliche Erkenntnis hat in mir einen Angstmoment ausgelöst. Auch dieser Moment, als der Typ da zu Boden greift. Und dabei hatte ich in dem Moment vor dem Typen selber überhaupt keine Angst. Der wirkte komplett harmlos. Der hätte genauso gut auch einfach nur die Plastiktüte aufheben, um den Müll weil da halt Müll auf dem Boden liegt. Das war tatsächlich nicht die Angst, die ich hatte, war nicht die Angst vor den bösen Drogen oder den Drogendealern, den kriminellen Drogendealern. Es war eine Übersprungshandlungsangst. Wovor hatte ich Angst, dass mir jemand mein Fahrrad, dass ich, wenn ich jetzt mein Fahrrad hinstelle oder meine Tasche vorm Fahrrad auf den Boden stelle, dass jemand meinen ollen Rucksack und die Tasche und die große Tüte mit den beiden, mit den Leinwänden, die ich gerade im Künstlerbedarf gekauft hatte, mitnimmt. Das kein Mensch machen würde. Wer kommt schon auf die Idee, das mitzunehmen? Aber das war in dem Moment meine absurde Angst. Also nicht so sehr die Angst vor den Drogen oder vor dem Drogendealer oder davor von der Polizei belästigt zu werden, weil jemand meint, das könnten meine Tütchen sein oder so, sondern die Angst, dass mir jemand meine Einkäufe wegnimmt, weil ich die vors Fahrrad gestellt habe. Und ich habe dann, bevor ich den Gedanken wirklich zu Ende denken konnte, die Tasche genommen und sie einfach neben mir auf das Mäuerchen gestellt habe, sodass das Fahrrad zwischen der Tasche und den Leuten stand, die da vorbeigehen. Die ganz normale Passanten waren. Ganz normale Leute, an denen nichts Bedrohliches, nichts Gefährliches war. So schnell kann das passieren, dass man vor irgendetwas Angst hat, weil das war einfach in dem Moment, ist das in meinen Alltag eingedrungen. Etwas, was ich sonst in meinem Alltag nicht habe. Eine Situation, die nicht normal, nicht vollkommen normal und vollkommen sicher war und vollkommen alltäglich war. Und auf einmal hat das in mir eine Angst ausgelöst, die ganz schnell auch wieder vorbei war. Aber ich bin dann da auch nicht lange mehr sitzen geblieben. Mein Fahrrad war ja zum einen dann auch repariert. Die Kette habe ich wieder ganz schnell wieder reinfummeln können. Und dann bin ich weitergefahren. Bin mir blöd vorgekommen. Ich bin mir blöd vorgekommen, weil es ja auch nicht das erste Mal war, dass ich da in diesem Park sitze. Ich war da schon oft und ich habe mich eigentlich nie unwohl gefühlt. Ich wusste halt, wie man sich verhält, und wem man eher aus dem Weg geht und wem eher nicht, weil man halt die Leute, weil man das kannte. Aber in dem Moment war es für mich eine, trotz allem, eine ungewohnte Situation und die hat mir Angst gemacht. Und das ist es wahrscheinlich, was hier in dieser Geschichte, oder das ist mit Sicherheit genau das ist, was in dieser Geschichte erzählt wird. Die Leute haben Angst, Menschen haben Angst vor dem Unbekannten, also haben sie Angst vor dem Einhorn. Norman wird mehr und mehr gejagt. Er verwandelt sich mehr und mehr in ein Einhorn. Wenn er zu einem Punkt also auch schon wirklich so gut wie ein Einhorn ist, merkt er ist einsam, er freut sich, ein Einhorn zu sein. Er leidet zwar unter der Ablehnung der Menschen und darunter, dass seine Freunde Angst vor ihm haben und sich zurückziehen oder eine Bedrohung sind für ihn. Aber er will auch die Stadt nicht verlassen. Er will die Menschen nicht meiden. Er möchte nämlich nicht alleine sein. Ein Einhorn ist nicht dazu gemacht, alleine zu sein. Zumindest nicht auf diese Art alleine zu sein. Einhörner sind zwar Wesen, die eher in der Abgeschiedenheit leben und selten gesehen werden, aber sie sind keine Einzelgänger. Sie sind sie haben andere Einhörner. Ihr kennt ja die Geschichte vom letzten Einhorn, The Last Unicorn. Wenn nicht, dann schaut mal in den Sumpf. Da stammt nämlich auch die eigentliche Titelmusik her. Wir haben da vor ein paar Jahren auch mal eine Folge über den Film Das letzte Einhorn gemacht. Und da geht es ja auch darum, dieses Einhorn ist das letzte Einhorn und das letzte Einhorn auf der Suche nach den anderen Einhörnern. Und auch hier, Norman möchte nicht das letzte Einhorn sein. Er ist auf der Suche nach anderen Einhörnern. Er hat den Verdacht, dass es andere wie ihn gibt. Moment. Immer dasselbe, wenn man alleine spricht. Wird der Mund trocken, weil man nicht trinken kann, während andere gerade reden. Er ist also auf der Suche nach anderen Leuten, denen es geht wie ihm, die sich verwandelt haben. Er hofft, dass es diese Leute gibt. Es muss sie geben. Es muss doch andere Menschen wie mich geben, andere Leute, die sich in Einhörner verwandeln. Warum eigentlich ein Einhorn? Es ist ein mythologisches Tier. Es ist ein Tier aus der Mythologie. Es ist ein magisches Tier in einer Welt, in der Magie und keinen Platz mehr hat, weil Fantasie, Magie, all das ist, das ist das Unbekannte. Man fürchtet sich vor dem Unbekannten, man fürchtet sich vor der Fantasie. Die Welt ist reguliert, die Welt ist durch Technologie reguliert und sicher gemacht worden. Da gibt es keinen Platz mehr. Also, dass es sich in ein Einhorn verwandelt, das ist hier quasi das Sinnbild für eine extreme Veränderung, eine extreme Krankheit. Aber Donaldson wählt jetzt hier als Bild, als Sinnbild für die Krankheit nicht beispielsweise Lepra, was ja also wie in den Chroniken von Thomas Covenant, dem Zweifler, wo ja Lepra ist ja dort auch schon eine anachronistische Krankheit, denn das trifft ja den Helden in unserer Zeit. Und übrigens auch Thomas Covenant wird in dem Roman geschnitten, gemieden von seinem Umfeld, von den Bewohnern der Ortschaft. Und sogar seine Frau trennt sich von ihm und lässt sich, glaube ich, sogar scheiden von ihm, weil er leprakrank ist, weil das etwas so Schlimmes ist, dass sie es nicht mehr mit ihm aushalten kann. Donaldson wählt hier als Bild für diese Krankheit nicht etwas Schlimmes, Schreckliches, Entstellendes, eine schmerzhafte, hässlich, in Anführungszeichen, machende Krankheit wie Lepra, sondern er wählt etwas Schönes, Märchenhaftes, das seinem Helden, das Norm, widerfährt, nämlich, dass er sich dass seine Krankheit darin besteht, dass er sich in ein Einhorn verwandelt. Die unbekannte Krankheit, Einhorn zu werden. Also statt einer schweren, realistischen, vielleicht anachronistischen Krankheit, die Verwandlung in eine mythologische Sagenfigur, in ein mythologisches Fabelwesen, ein mythological beast. Denn das ist das beste Gegenbild zu dieser technologischen Science-Fiction-Kontrolle, dieser Science-Fiction-Welt, dieser technologischen Kontrolle, die in dieser Welt den Menschen aufgelegt wird, aufgezwungen wird, die kontrolliert und sind in der Fantasie und Fabelwesen keinen Platz mehr haben, weil sie wegrationalisiert werden müssen und im Zweifelsfall eben eingesperrt oder beseitigt oder getötet, damit so etwas diese sichere Welt nicht bedrohen kann. Norman glaubt aber, es muss andere wie ihn geben und er findet seinen Weg zu dem großen Zentralkrankenhaus, ein anderes Gebäude als das in dem er am Anfang war, weil er hofft, dass es dort die anderen Einhörner gibt, dass es dort Patienten gibt, die wie er dieser Mutation, dieser genealogischen Mutation, glaube ich zumindest, Mutation erliegen sind. Zumindest weiß er auch, dass er dorthin gebracht werden soll und er findet das Gebäude, dringt relativ einfach darin ein, findet aber keine anderen Einhörner, wahrscheinlich einfach deswegen, weil entweder gab es nie welche und er ist wirklich das letzte Einhorn, oder aber sie sind beseitigt worden, umgebracht, verbrannt, vernichtet. Er findet viele andere kranke Menschen, er ist überrascht, er ist entsetzt und bestürzt, wie viele kranke Menschen er vorfindet. Er hatte keine Ahnung, dass es so viele kranke Menschen gibt. Menschen, die an allen möglichen, ganz normalen Krankheiten leiden. Das ist nämlich das auch. In dieser Welt sind die Krankheiten nicht ausgemerzt. Denn das, was ich am Anfang gesagt hatte, hat es eigentlich geschafft, das Biometer ist fertiggebracht, die Krankheiten auszumerzen, dadurch, dass die Menschen keine Angst und keinen Stress haben. Nein, ganz offensichtlich nicht. Aber Menschen, die krank werden, werden sofort erkannt. Die Krankheit kann zwar behandelt werden, aber möglicherweise werden die Menschen auch einfach nur aus Sicht und Reichweite anderer Menschen gebracht. Die werden dann sicher verwahrt. Vielleicht ist so ein Krankenhaus in dieser Welt auch einfach nur noch ein Sterbehospiz. Vielleicht wird die Krankheit nicht mehr behandelt, sondern die Menschen werden zum Sterben in dieses Krankenhaus gebracht, wo sie sicher sind, beziehungsweise wo die anderen Leute vor ihnen sicher sind. Und das entdeckt Norman hier. Er sieht hier Gänge und Zimmer und Säle voller kranker Menschen, aber keine anderen Einhörner. Und auch hier wird seine Anwesenheit bleibt nicht unbemerkt. Auch hier wird er verfolgt. Und zwar im großen Stil. Scheinbar wird er als so gefährlich betrachtet. Und natürlich ist er für sein Umfeld auch, wie gesagt, gefährlich, denn ein Einhorn, das sich bedroht fühlt, verteidigt sich. Also er ist tatsächlich gefährlich, einfach weil er sich verteidigt und weil er stark ist und weil er mit seinen Hufen und seinem Horn sich verteidigen und töten kann. Aber der Grund, warum man ihn als gefährlich betrachtet, ist natürlich, weil er ein Einhorn ist, weil er das Unbekannte ist. Und um mit diesem, ich wiederhole mich jetzt hier, es tut mir leid, um ihn auszuschalten, scheint das die KI, die das Krankenhaus beherrscht, oder die KI, die die Gesellschaft beherrscht, ich weiß nicht, wie sehr vernetzt das alles ist, aber man muss davon ausgehen, dass es auch sehr vernetzt ist. Zumindest wird das jetzt hier nicht näher beschrieben. Das ist irgendwo. Es scheint hier Zentralcomputer zu geben, die in diesem Krankenhaus sind. Und Norman schafft es, diese Zentralcomputer mit seinem Horn zu zerstören, als die gerade den Befehl geben, das gesamte Krankenhaus abzuriegeln und zu vergasen. Also der Zentralcomputer, der die Menschen davor zu beschützen vermeint, die über ihre Biometer, über die Kontrolle, ist bereit, alle Menschen in dem Krankenhaus umzubringen, zu töten, nur um dadurch auch Norman, das letzte Einhorn, zu töten. Norman schafft es zu entkommen, im letzten Moment durch das Gebäude nach draußen zu brechen, während das Gebäude hinter ihm in Flammen aufgeht. Das ausströmende Gas hat sich an den Funken des zerstörten Computers entzündet. Er schafft es, vor das Gebäude zu kommen, in Sicherheit, zumindest vor den Flammen. Und dort steht er. Und dann, jetzt lese ich den Schluss vor. Denn das ist schön. Das möchte ich hier gerade sagen. Und dann steht er da und er ist alleine. Er sieht, wie die Menschen um das Gebäude herumstehen. Niemand kommt, um zu helfen. Niemand will irgendwas machen. Die Leute haben Angst vor den Flammen. Sie wissen aber auch gar nicht, was sie machen sollen. Genauso wie die Sprechstundenhilfe, die keine Ahnung hatte, wie sie ihren Beruf ausüben soll, weil sie das nie gelernt hat, weil sie auch nie danach gefragt worden ist, weil man einfach sie einfach an diese Stelle gesetzt hat und sie nicht weiß, wie man mit einer unvorhergesehenen Situationen umgehen soll, wissen auch die Menschen hier vor dem Krankenhaus nicht, wie sie mit der Situation umgehen sollen, dass das Krankenhaus brennt, dass aus den Türen des Krankenhauses verletzte Menschen taumeln. Die sind nicht in der Lage, denen zu helfen, weil sie gar nicht wissen, was sie da machen sollen, weil sie das überhaupt nicht verstehen und nicht begreifen können. Also alle stehen um dieses Krankenhaus herum und im Abstand davon steht auch Norman noch da, schaut zu. Und sieht plötzlich, wie eine junge Frau auf ihn zukommt. Ich lese das mal vor. Doch dann bemerkte er ein junges Mädchen. Ich glaube, Mädchen ist gar nicht mehr so. Man sträubt immer davor zurück, Frauen als Mädchen zu bezeichnen heute. Aber in dem Fall ist das Wort Mädchen sinnvoll gewählt, denn es betrifft ja auch diese Mythologie des Einhorns, dass ein Einhorn vor einer jungen Frau von einer Jungfrau gebändigt werden kann, dass eine Jungfrau keine Angst vor dem Einhorn hat. Die Jungfrau wird hier durch das Mädchen, ob die jetzt wirklich Jungfrau ist, das möchte ich jetzt nicht weiter untersuchen müssen. Aber daher ist Mädchen, wie alt die ist, wird nicht gesagt. Ein junges Mädchen lässt vermuten, dass sie zumindest wenigstens Teenager ist, denn sonst würde wahrscheinlich ein kleines Mädchen dastehen. Junges Mädchen bedeutet wohl eher junge Frau, aber das Wort Mädchen impliziert dann wohl auch eher lässt auch eher diese Verbindung zu der mythologischen Jungfrau, der Jungfrau Maria, wer weiß, vielleicht heißt sie ja so, hin. Also ich lese mal vor. Doch dann bemerkte er ein junges Mädchen, das zwischen den Häuserreihen hervorkam. Es trat auf die Straße hinaus, um dem Feuer zuzusehen. Norman tänzelte zu ihm hinüber, aber als er es erreicht hatte, bäumte er sich hoch auf. Es lief nicht fort. Es hatte eine Beule an der Stirn, wie die Basis eines Horns oder die Sprosse eines neuen Geweihs. Auf den Lippen des Mädchens lag ein Lächeln, so als sähe es etwas sehr Schönes, und seine Augen zeigten nicht die geringste Furcht. Damit endet die Geschichte. Ist auch dieses offene Ende, das Kurzgeschichten haben müssen. Das abrupte offene Ende, das abrupte Ende in der Geschichte, in Kurzgeschichte muss schnell zu Ende gehen und endet gerne mal offen. Also das letzte Einhorn trifft auf das möglicherweise allerletzte Einhorn, auf seine Partnerin, auf ein anderes Einhorn. Norman trifft auf einen weiteren Menschen, auf eine Frau, die sich ganz offensichtlich selbst bereits beginnt, in ein Einhorn zu verwandeln, aber noch in einem frühen Stadium ist, so wie er am Anfang der Geschichte, also noch den Körper eines Menschen hat, aber bereits zu verstehen scheint, was in ihr vorgeht und was Norman ist und wer Norman ist. Norman, der sich zu diesem Zeitpunkt schon ganz offensichtlich, zumindest wird das so beschrieben und angedeutet und formuliert, in ein vollständiges Einhorn verwandelt hat. Allein, dass er nicht zu ihr hinübergeht, sondern zu ihr hinübertänzelt, wie so ein Einhorn tänzelt, wie ein Pferd, das hinübertänzelt. Und er bäumt sich auf. Das sind so schöne Formulierungen. Nachdem es gerade wirklich spannend und dramatisch war und ein Satz zuvor tatsächlich noch geschrieben wird, wie die Menschen aus der Nachbarschaft rüberkommen, um sich den Brand anzusehen. Sie hatten Angst, sie versuchten auch nicht, den Menschen zu helfen, die sich aus den Flammen retten konnten. Das steht da gerade noch. Das ist so ein grausliches Bild, dass die Menschen aus Angst einfach nur zuschauen und dann plötzlich passiert etwas Wunderschönes. Norman trifft auf die junge Frau und man weiß, die beiden, die können jetzt weggehen. Vielleicht man hofft, dass sie es schaffen. Man hofft, dass sie aus der Stadt fliehen können, dass sie von den Menschen fliehen können, dass sie irgendwo in die Wildnis, wer weiß, entkommt. Vielleicht gibt es noch Wildnis. Man kann es hoffen, dass es noch Wildnis gibt. Dass es noch Wälder und gibt, wo sich diese Einhörner, wo die ein Zuhause finden können, wo die gemeinsam leben und glücklich werden können. Wer weiß, Einhörner leben ewig. Das kann. Es ist also wirklich, es wird hier ein Happy End für Norman angedeutet. Ob die Welt noch zu retten ist, ist fraglich. Aber auch das ist etwas, was ich etwas aus sehr vielen Science-Fiction-Kurzgeschichten kenne. Das Happy End ist selten ein universelles Happy End. Ganz viele der Kurzgeschichten, die ich gerne lese und die ich mag, haben kein Happy End. Die haben eher ein dystopisches Ende. Die haben ein schlimmes Ende, ein vernichtendes Ende. Und auch hier ist es möglich, dadurch, dass Norman den Hauptcomputer in dem Krankenhaus zerstört hat, kann es sein, dass diese Welt möglicherweise wirklich ins Chaos gestürzt wird. Denn es ist möglich, dass dieser Hauptcomputer die Biometer kontrolliert und dass die Menschen jetzt die Kontrolle durch die Biometer verloren haben. Wer weiß, vielleicht hat er damit den Weltuntergang eingelöst, denn die Menschen, die jetzt seit Hunderten von Jahren ruhig gestellt werden, plötzlich ihre Betäubung verlieren und vor einer ungewohnten Situation stehen, vor der ungewohntesten Situation, die sie sich überhaupt vorstellen können. Du musst dir das vorstellen, du hast dein ganzes Leben lang komplett kontrolliert gelebt und auf einmal stürzt alles um. Alles wird auf den Kopf gestellt. Ich selber habe das ja auch durch den Krebs ja auch erlebt. Das kann einen einfach komplett aus der Bahn werfen. Und das multipliziert man jetzt mal mit ein paar Milliarden Menschen, die möglicherweise alle in dem Moment, wer weiß, ob das eine globale Sache ist oder ob das jetzt nur der Hauptcomputer für diese Stadt oder für das Land ist oder wer weiß, für den Kontinent Amerika. Aber multipliziert das mal und du kannst dir vorstellen, wie zumal in einem Science-Fiction-Szenario jetzt als nächstes der Weltuntergang eingeläutet wird. Vielleicht gibt es dann noch mehr Einhörner, die irgendwo in den Wald fliehen. Vielleicht gibt es Menschen, die in den Wald fliehen. Vielleicht ist es der Zusammenbruch der Zivilisation, der dazu führt, dass die Menschen sich in wilden Gruppen zusammenrotten und die Wälder bevölkern. Ich denke da an Nightfall, die Geschichte, die wir vor einer Weile hier hatten, wo nach dem Weltuntergang auch die Welt trotzdem weiterging und sich die Zivilisation wieder neu aufbauen musste und das langsam und schleppend vorangeht und auch das dann hier möglicherweise erstmal ein Rückfall in die Barbarei, in die Wildnis, die zivilisatorische Wildnis passieren könnte. Alles ist möglich, es wird nichts gesagt. Die Geschichte endet wirklich genau an dieser Stelle, wie ich sie gerade vorgelesen habe. Es wird auch nichts weiter gesagt, was diese beiden Einhörner jetzt machen werden, aber man hat einfach die Hoffnung, für die beiden könnte es gut ausgehen. Wie es für die Welt ausgeht, weiß man nicht, denn die Angst wird weiter existieren. Und jetzt, wo die Betäubung weg ist, können sie die Angst auslösen. Und die Angst einfach nur durch Betäubung zu nehmen, das ist der falsche Weg. Das wird auch hier deutlich gesagt. Die Menschen haben die Angst nicht bekämpft, sie haben die Angst nur betäubt. Sie haben nichts dagegen gemacht, dass Menschen Angst haben, dass sie den Grund verlieren, Angst zu haben. Sondern sie haben eigentlich nur den Auslöser der Angst beseitigt, beziehungsweise medikamentös oder durch Konditionierung stillgelegt. Und das wäre jetzt auf unsere Gesellschaft übertragen. Ja, das überlasse ich jetzt mal euch, den Gedanken weiterzuführen. Denn ich bin jetzt hier am Ende dieser Geschichte angekommen. Ich wollte eigentlich eine kurze Inhaltsangabe machen und dann darüber reden, aber es hat sich jetzt vermischt. Egal. Ich glaube, ich bin tatsächlich gerade am Ende. Viel mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Das wird mir. Es wäre dann vielleicht auch ganz interessant gewesen, das mit anderen mal zu besprechen. Wie seht ihr das? Ist das Einhorn ein gutes Bild? Ist das Einhorn hier eine eigenartige Interpretation für das Fremde, für das, wovor man Angst hat, für eine Krankheit? Ist der Biometer tatsächlich etwas Verdammenswertes? Sind die elektronischen Geräte, die unser Leben kontrollieren, der Fitness-Tracker, die Handys, die Computer, all das, sind sie wirklich so schlimm? Sind sie verdammenswert? Sind sie nützliche Hilfsmittel? Sind sie falsch eingesetzte nützliche Hilfsmittel? Sind sie richtig eingesetzte nützliche Hilfsmittel? Was ist das alles? Und wie passt das Einhorn eigentlich zu der ganzen Sache, wenn hier Metaphern vermischt? Ich hätte das Ganze natürlich jetzt auch langwierig im Podcast in meiner Bubble vorstellen können, in meinem Team. Und dann hätte ich irgendwann in 3 Jahren mal tatsächlich über diese Geschichte reden können, wenn überhaupt. Selbst wenn jetzt irgendjemand gesagt hätte, oh ja, da hätte ich Interesse. Diese Kurzgeschichte liest man in einer Viertelstunde durch. Wenn jetzt jemand gesagt hätte, oh ja, da hätte ich Interesse, weiß ich schon. Den Termin hätte ich irgendwann in einem halben Jahr anlegen können. Mein ADHS-Gehirn kann sowas nicht mehr. Ich habe den Impuls gehabt, ich habe das jetzt gemacht. Ich habe es alleine gemacht. Das ist ein bisschen schade, weil mir dadurch der Dialog entgangen ist, der möglicherweise sehr interessant gewesen wäre. Es hätte bestimmt was gebracht. Ich hoffe jetzt also ein bisschen auf euch, liebe Zuhörer, die mir zugehört habt. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch diese Geschichte selber auch nochmal durchzulesen. Wie gesagt, ich habe euch gesagt, wo man das antiquarisch vielleicht noch die Bücher bekommen könnt. Findet auch in den Shownotes die entsprechenden Hinweise, die Links. Und ich weiß auch nicht, ob es das vielleicht gibt es das als Audiobook irgendwo. Müsste man auch mal schauen. Vielleicht habt ihr das zufälligerweise auch gelesen oder vielleicht habt ihr jetzt auch aus der Erzählung der Nacherzählung, die ich hier gerade geliefert habe, euch auch so eure Gedanken gemacht. Oder Thema Fitness-Tracker, Angst vor Fremden, all das. Oder eure eigenen Gedanken zum Einhorn. Kennt ihr den Comic Phoebe and Her Unicorn? Phoebe und ihr Einhorn von, ich habe ihn ja doch hier gerade, von Dana Simpson. Ist ein wunderschöner, lustiger Comic, ist ein Kindercomic, um ein kleines Mädchen, das ist eine Grundschülerin, Phoebe, die eines Tages ein Einhorn trifft. Ein Einhorn, das von seinem eigenen Spiegelbild so fasziniert und gefangen sind, denn dieses Einhorn, Marigold Heavenly Nostrils heißt das Einhorn, ist etwas oberflächlich, ein sehr freundliches, liebevolles Wesen, aber sehr, sehr oberflächlich und sehr von der eigenen Perfektion und Schönheit überzeugt. Dabei aber trotz allem ein vollkommen durch und durch sympathischer Charakter. Also es geht, eine oberflächliche Beauty Queen zu sein und trotzdem eine sympathische Figur. Das macht dieser Comic Phoebe und her Unicorn tatsächlich auch so sympathisch. Dieses Einhorn ist von seinem eigenen Spiegelbild so gefangen, dass Phoebe sie nur dadurch befreien kann, dass sie ihr einen Stein auf die Nase wirft. Und mit diesem Stein, mit dem sie auf der Nase das Einhorn trifft, beginnt eine lange Freundschaft der beiden. Und das ist eine wunderschöne, absurde, schräge, komische, lustige Geschichte, die sich durch, also das sind so Daily Strips, ihr findet das auf gocomics.com. Phoebe schreibt sich Phoebe and her Unicorn. Auch das werde ich verlinken. Es macht wahnsinnig Spaß, diese Comics zu lesen. Die sind liebevoll gemacht, geschrieben, gezeichnet. Ganz schön. Solltet ihr Kinder haben, gebt denen das zu lesen. Ist auch auf Deutsch erschienen. Da ist dann Phoebe, wird anders geschrieben. Ich glaube F-I-B-I. Ganz komisch, weil man muss ja den Namen irgendwie rüberbringen. Schön, dass sie da einfach nur lautmalerisch den Namen eingedeutscht haben und behauptet, das ist ein Name, das ist halt ein echter Name, Phoebe. Und nicht Phoebe genannt haben, das ging gar nicht. Das auf Deutsch kannst du den Namen nicht schreiben, ohne den blöd zu lesen und ihr nicht irgendwie einen anderen deutschen Namen zu geben, sondern es ist Phoebe und ihr Einhorn. Und der macht euren Kindern, wenn bestimmt genauso viel Spaß wie euch. Ich kann das wirklich sehr, sehr empfehlen. Das jetzt noch mal so am Rande meine kleine Leseempfehlung zum Thema Einhorn. Wenn ihr die Kurzgeschichte nicht lesen wollt, aber trotzdem oder könnt, dann könnt ihr trotzdem noch euch ein bisschen mit Einhörnern vergnügen. Und in jedem Fall freue ich mich, wenn ich dann ein bisschen Feedback von euch bekomme. Sagt mir was zu dem Thema, sagt mir eure Gedanken. Ihr wisst, wie das hier geht. Unter den Shownotes auf data-sein-hals.de. Da findet ihr die Shownotes zu dieser Folge und darunter könnt ihr Kommentare schreiben. Ihr könnt mir E-Mail schreiben an kontakt@data-sein-hals.de. Ich hoffe, dass ich es lese. Das ist immer eine dieser Adressen, die ich gerne mal vergesse. Ansonsten auch kontakt@der-sumpf.de. Ganz einfach ist es auch bei Blue Sky. Da kann man zwar nicht so viel schreiben, weil das ja so eine Short Message Social Media Plattform ist, aber da findet ihr mich als Philodendron und Data sein Hals als, ich glaube, Data sein Hals auf Blue Sky. Und da könnt ihr uns dann auch, da können wir auch miteinander sprechen, würde mich freuen. Postkarten freue ich mich auch, findet ihr bei Data sein Hals im Blog unter dem Impressum. Es gibt da auch noch die Wunschliste, da könnt ihr mir lustige, nette Dinge schenken. Ich weiß nicht, ob irgendwas Einhornmäßiges schon auf der Wunschliste drauf ist, aber das kann man ja auch noch ergänzen. Müsst ihr aber nicht, die Wunschliste entspricht keinem Sponsoring. Geschenke von der Wunschliste sind ja in der Regel einfache Sachen wie Schokolade und so. Entsprechen keinem Sponsoring. Data sein Hals ist nach wie vor ein Gratis-Podcast. Ich freue mich einfach und am meisten freue ich mich tatsächlich, wenn ihr es einfach weitersagt. Wenn ihr den Podcast teilt, wie und wo in sozialen Medien mit euren Freunden oder was auch immer, Kollegen und Kolleginnen, weitersagen, dass mehr Leute mir zuhören, Da freue ich mich dann auf jeden Fall ganz besonders. So, und jetzt ist gut. Ich brauche nämlich jetzt mein Frühstück. Es ist früh am Morgen. Immer die schönste Zeit zum Aufnehmen, aber wenn ich es dann zu lange mache, dann quält mich ein Hüngerchen. Und da ich kein Einhorn bin, das irgendwo im Park grasen kann und sich von Blumen und Gräsern ernähre, muss ich mir jetzt ein schönes, kräftiges Frühstück machen. Ich habe nämlich gestern Abend auch noch nichts gegessen. Ich bin wirklich kurz vorm Umkippen. Jetzt wäre tatsächlich mal so ein Biometer angebracht, das mir sagt, geh essen. Es geht dir nicht gut, du musst etwas essen. Sagt einem eigentlich so ein Fitness-Tracker, wenn man unterzuckert ist, wenn man zu lange nichts gegessen hat, macht der Fitness-Tracker das? Der hätte das jetzt nämlich machen können und sagen, du sitzt schon viel zu lange und podcastest und hast noch nichts gegessen. Jawohl, jetzt hätte ich gerne einen. So ist das doch nämlich einfach mal. Echt jetzt. In dem Sinne, meine lieben Freunde und Freundinnen, schaut, ob ihr Einhörner findet. Wenn nicht, verwandelt euch in Einhörner oder lasst es bleiben. Habt keine Angst. Habt noch einen schönen Tag. Wann immer ihr das jetzt hört, freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt. Und macht's gut. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.